SRF Sound.
Dimensionen.
Es gibt Befunde, dass es eigentlich so in kognitiven Kompetenzen, aber auch in der Persönlichkeit keine Unterschiede gibt zwischen Lernstudierenden und anderen. Das Einzige, was man sieht, ist, dass es unterschiedliche Motive gibt, sowas wie das soziale Motiv. Und das, was man aber schon findet, ist, dass es oft einen Unterschied gibt zwischen Fächern. Also es gibt schon spezifische Gruppen, die eher Naturwissenschaften und vielleicht eher Geisteswissenschaften studieren. Aber es ist nicht so, dass sich Lernstudierende jetzt fundamental unterscheiden würden von normalen Studierenden. Also die empirische Befundlage gibt das eigentlich überhaupt nicht her.
Die Kirche, das Gefängnis und die Schule kann man nicht verändern. Das seufzen viele gescheite Leute immer wieder, aber die Lehramtsausbildung kann man schon verändern. Lehramt neu. Also wie werden Lehrerinnen und Lehrer, die es werden wollen, ausgebildet? Warum heißt denn das eigentlich Lehramt? Wir könnten ja auch sagen Lehrkunstausbildung.
Es kann natürlich schon sein, dass bestimmte Quereinsteigerinnen aufgrund ihrer vorberuflichen Aktivitäten schon ganz, ganz viel mitbringen. Ja? Aber wir haben ja trotzdem die Verantwortung, das auch zu überprüfen. Und deswegen gibt es auch eine Ausbildung. Es gibt auch am Ende eine Art von Zertifizierung, die auch sagt, man ist jetzt startbereit, um das in der Schule dann mit jungen Menschen gemeinsam zu machen.
Open Space in den Dimensionen am Donnerstag. Lothar Bodingbauer begrüßt Sie und ich bin zu Gast bei Marco Lüftenecker, Professor Marco Lüftenecker. Er leitet den Arbeitsbereich Entwicklungspsychologie und Bildungspsychologie des Schulalters am Zentrum für LehrerInnenausbildung der Universität Wien. Und Sie haben diesen neuen Lehrplan mit Ihrem Team neu aufgesetzt. Lehramt neu. Ja, wie macht man das, Herr Lüftenecker?
Ja, das ist abhängig davon, ob man in der Primarstufe, das heißt in der Volksschule, eine Lehrperson sein möchte oder ob man in der Sekundarstufe, das heißt Mittelschule oder Gymnasium zum Beispiel unterrichten möchte. Ich schaue mir unterschiedliche Bildungskontexte an und wie die auf das Individuum wirken können. Und da ist es eigentlich perfekt, wenn man sich diesen Schulkontext ansieht, weil dort strukturierte Lernumgebungen sind, die auf junge Menschen, auf Kinder, auf Jugendliche wirken.
Was für ein schönes Wort, strukturiert. Also da passiert einmal ein wenig zufällig im Idealfall.
Ja, Sie haben gerade angesprochen, den Idealfall, ja, den wird es wahrscheinlich nicht immer geben, aber wir haben es eigentlich hier beim Lehrerberuf mit einer Profession zu tun, also keiner Berufung, sondern einer Ausbildung, die man absolviert und wo man danach einen ganz konkreten Beruf erlernt hat. Das heißt, es geht nicht darum, dass jemand sich berufen fühlt, sondern dass er notwendige Kompetenzen erwirbt, um nachher auch gut mit jungen Menschen arbeiten zu können.
Sie haben dieses Team geleitet für die Region Nordost in Österreich, das heißt Niederösterreich und Wien, ein Verbund aus Universität und pädagogischer Hochschule, die diese neue Lehramtsausbildung, das Curriculum, also den Lehrplan dafür, neu gestaltet hat. Vor 2 Jahren war das im Parlament, im April 2024 hat man beschlossen, in der Koalition ÖVP und Grüne diese Ausbildung neu zu machen. Sie wurde verkürzt von 6 auf 5 Jahre und einige weitere Änderungen hat es gegeben. Was hat sich denn verändert, Herr Lüftenecker?
Die Ausbildung im Bachelor, die ist von 4 auf 3 Jahre verkürzt worden und dann gibt es noch den zweiten Teil, es ist der Master und der ist gleich geblieben, der umfasst 2 Jahre.
Kürzer ist besser.
Ja, eine schwierige Frage.
Eine schwierige Frage. Ja, aber es musste angeglichen werden, weil die Europäische Union, also die Vergleichbarkeit, es ist die Lehramtsausbildung üblicherweise 5 Jahre. Und nicht 6.
In den meisten Ländern ja, also angeglichen werden musste sie nicht. Ich glaube, das war eher eine politische Entscheidung, weil eigentlich von den ganzen Herausforderungen, die wir gerade in der Schule vorfinden, dann das Studium quasi um 20% fast zu verkürzen, war jetzt so ad hoc nicht ganz nachvollziehbar.
Also Sie hätten es gerne ein bisschen länger jetzt.
Also ich glaube, es ist sehr gut, dass wir uns den ganzen Inhalten gewidmet haben, dass wir jetzt 10 Jahre nach der letzten Reform uns das angeschaut haben und viele Dinge verändert haben. Also wir haben jetzt versucht, auch das ganze Studium besser aufeinander abzustimmen. Mhm. Und ich glaube, das ist uns eigentlich schon ganz gut gelungen.
Jetzt machen wir doch einen kleinen Test. Zum Beispiel, ich möchte Deutschlehrer werden. Wo kann ich denn jetzt im Studium, im Lehramtsstudium lernen, welche Gedichte es gibt in der deutschen Sprache?
Also in der Ausbildung gibt es 4 Säulen und die Säule, die Sie jetzt angesprochen haben, ist die Säule, wo es um die fachlichen Inhalte geht. Also jede Person, die Lärm studieren möchte, hat zumindest 2 Unterrichtsfächer. Mhm. Und das wäre das Unterrichtsfach Deutsch. Und dort würde man den Fachinhalt zuerst mal lernen, dann würde man in der Didaktik lernen, wie man diesen vermittelt.
Das wäre meine zweite Frage. Ja. Wo lerne ich mit Schülerinnen und Schülern Gedichte interpretieren zu lernen?
Genau, also man würde als Lehramtsstudierender sich ansehen, wie man das am besten im Unterricht vermitteln kann. Das heißt, in der Fachdidaktik würde man sich zum Beispiel anschauen, genau wie man Texte liest, wie man Texte interpretiert, wie man sich Gedichte aneignet. Genau, ja.
Wenn jetzt jemand zum Beispiel noch wenig Deutsch kann und keine deutschsprachigen Gedichte kennt, wo würde ich als Lehramtsstudent lernen, wie man diesen Kindern Gedichte nahebringt?
Das ist ganz spannend, weil der Gesetzgeber vorgeschrieben hat, dass quasi jetzt alle Studierenden unabhängig vom Fach einen Schwerpunkt auch in deutscher Zweitsprache und sprachliche Bildung absolvieren müssen. Das heißt, wir haben jetzt für alle einen Fokus darauf. Wenn man es ganz genau wissen möchte, gibt es auch zusätzlich eine Spezialisierung, die heißt deutscher Zweitsprache und sprachliche Bildung. Das kann man statt einem ganzen Unterrichtsfach jetzt absolvieren. Das heißt, man hat eigentlich Möglichkeiten, sowohl das als querschnittliche Materie im Studium zu lernen oder sich auch ganz darauf zu fokussieren.
Wo würde ich denn lernen, dass es auch anderswo in der Welt Gedichte gibt und die westlich-europäisch-österreichische Sicht auf Gedichte vielleicht anderswo anders ist?
Da gibt es wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten. Einerseits gibt es unterschiedliche Sprachen, die man lernen kann. Das heißt, wir haben romanische Sprachen, wir haben slawische Sprachen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Sprachen, wo es Unterrichtsfächer dazu gibt. Was es mittlerweile auch noch gibt, ist einen Schwerpunkt auf interkulturelle Kompetenz. Das heißt, wir haben das Kompetenzfeld Schule entwickelt. Das heißt, die Uni Wien und die pädagogischen Hochschulen, die da beteiligt waren, haben sich darauf geeinigt, dass wir jetzt bestimmte Kompetenzen vorsehen, die alle können sollen, wenn sie das Studium absolviert haben. Und eine ist interkulturelle Kompetenz, das heißt das Wissen zu und der Umgang mit Kultur, mit Religionen, mit Personen mit Migrationshintergrund. Und da wird das auch reinfallen.
Ich finde, das ist ja der spannendste Teil, wenn man jetzt aus ein bisschen Entfernung die Lehramtsausbildung neu anschaut und wie sie vorgestellt wird, dass das, was man immer wieder als schwierig in der Schule bezeichnet hat oder als schwierig bezeichnet wird, Mehrsprachigkeit, 12 Kinder sprechen andere Muttersprachen als Deutsch oder andere Herkünfte, Fluchterfahrung. Das, was früher anders war, störend, abweichend, ist jetzt normal. Und über das gesamte Lehramtsstudium auch in allen Fächern vermittelt werden, in diesem neuen Curriculum, also in diesem Lehrplan für die Lehramtsstudierenden.
Ja, der Fokus ist eher darauf zu schauen, wie wir Lehrumgebungen schaffen können, wo Diversität, wo Unterschiedlichkeit Platz findet und wo man damit eigentlich adäquat umgehen kann. Das heißt, man könnte auch sagen, unabhängig von Voraussetzungen, die die Jugendlichen und Kinder mitbringen, von Hintergründen und Fähigkeiten, versuchen wir eigentlich optimale Lernumgebungen zu schaffen, die das berücksichtigen können. Das ist natürlich nicht immer einfach, ja. Also das klingt natürlich jetzt schön und das ist durchaus mit Herausforderungen verbunden. Aber der Anspruch ist natürlich, dass wir uns diesen Herausforderungen stellen und dass sich auch Lehrpersonen zukünftig besser vorbereitet fühlen, mit diesen Herausforderungen umzugehen.
Weil man könnte das Ganze ja in Spezialisierungen hineinpacken, dass man sagt, naja, spezialisier dich hier auf Diversität, Multikulturalität, wie auch immer man es bezeichnet. Aber dieses Hineinnehmen in das Standardprogramm, das ist neu.
Das ist neu.
Und war das schwierig reinzukriegen? Oder war das, das ist ja auch eine politische Entscheidung?
Ach so, na, politisch gar nicht. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben mehr als 300 Personen gehabt, die an der Entwicklung dieser ganzen Curricula beteiligt waren. Und wir haben uns vorab versucht, darauf zu verständigen, wirklich, was zukünftige Lehrpersonen brauchen und völlig unabhängig davon, was jetzt politisch vielleicht en vogue ist, geschaut, was brauchen die? Und anhand von dem haben wir ein Kompetenzfeld entwickelt, wo wir sagen, Kompetenzfeld Schule. Da gibt es Dinge, die jede Lehrperson können muss, die zur professionellen Kompetenz dazugehört. Und diese Dinge, die wollen wir, und zwar wirklich nicht nur in spezifischen Lehrveranstaltungen dafür, sondern über die Fächer hinweg, über die Fachdidaktik hinweg integrieren.
Was oft als schwierig berichtet wird aus der Schule ist, wenn Schülerinnen und Schüler und wahrscheinlich auch Lehrerinnen und Lehrer eine diagnostizierte Schwierigkeit haben, zum Beispiel ein besonderes Bedürfnis, sich zu bewegen, eine Schwierigkeit, sich zu konzentrieren, dann ist das eine Störung, die anstrengend ist für alle anderen. Wo lernt man denn das, wenn man Gedichte interpretieren möchte und jemand springt die ganze Zeit herum?
Also noch eine dritte Säule im Studium. Das eine ist das fachliche Wissen, das andere ist, wie kann ich es vermitteln? Und das dritte sind eigentlich diese fachübergreifenden Aspekte, pädagogisches Wissen, aber auch Wissen aus der Psychologie, aus der Soziologie, aus der Bildungswissenschaft, wo wir versuchen, zum Beispiel sowas wie, wie kann ich junge Menschen motivieren? Wie passiert Strukturierung im Unterricht? Wie passiert Klassenführung? Ist auch etwas ganz Wichtiges. Oder auch Leistungsbeurteilung. Und da gibt es einen Bereich, hier haben wir genau diese Aspekte drinnen.
Man muss ja Störungen, die existieren, auch diagnostizieren können.
Genau, und das ist eigentlich das, was wir jetzt versuchen zu vermitteln, so ein Basisverständnis von psychologischen Auffälligkeiten, von Lernstörungen und dergleichen. Das heißt, wie kann ich damit im Unterricht grundsätzlich umgehen? Wie kann ich das berücksichtigen? Auf der anderen Seite aber auch, wo sind die Limits? Also wo muss ich mir Hilfe holen von außen? Wo gibt es vielleicht eh auch schon im System schon Unterstützung, Schulsozialarbeit, Schulpsychologie? Das heißt, es gibt ja immer mehr multiprofessionelle Teams, auch an Schulen, und wo ist mein eigener Verantwortungsbereich wahrscheinlich auch dann nicht mehr gegeben und wo hole ich mir auch Hilfe von außen, wo binde ich vielleicht auch dann die Eltern gleich auch mit ein. Das heißt, die Idee ist jetzt, dass man wirklich absteckt, so Grundkompetenz für die Diagnostik, die habe ich, ich sehe, da ist vielleicht ein Problem, wo wir vielleicht Hilfe von außen brauchen. Also wo kann ich mich selber auch abgrenzen von Dingen, wo es dann wirklich Expertise braucht, die ich auch selber dann nimmer bringen kann.
Und wenn Sie sagen Kompetenz, dann ist gemeint diese Vermischung oder diese Verbindung aus Können und Wissen.
Genau. Das heißt einerseits das Wissen darum, aber auch die Anwendung im konkreten Fall. Im besten Fall ein flexibles Wissen, das transferierbar ist. Das heißt nicht nur an dem einen Fall, wo ich es gelernt habe, sondern auch bei neuen Fällen, wenn es zukünftig neue Herausforderungen, Entwicklungen gibt. Das heißt eine Art von flexibles Wissen.
Wahrscheinlich wird man auch lernen können in der Lehramtsausbildung, wie anderswo Gedichte interpretiert werden, wie in unterschiedlichen Schulsystemen sich das über die Jahrhunderte vielleicht auch geändert hat. Es gibt auch so eine Schulübersicht. Was sind Schulen? Was machen Schulen? Wofür sind Schulen da?
Ja, also das gab es schon früher im Curriculum, aber jetzt versucht man im neuen Curriculum auch einen expliziten Schwerpunkt auf die Schule als Ort. Das heißt, wie kann Schule gestaltet werden? Wie kann Schule entwickelt werden? Was gibt es da auch für unterschiedliche Möglichkeiten? Und dass man sich als Lehrperson auch als Bestandteil von diesem System sieht, das natürlich auch weiterentwickelt gehört und wo man selber auch seinen Beitrag leisten kann. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Beispiele aus der Geschichte, aber auch aktuell. Und das ist auch ein neuer Fokus, der so im letzten Curriculum, der letzten Inkarnation quasi noch nicht gegeben war.
Im Rat der Wiedergeburt der Lehrpläne für auszubildende Lehrerinnen und Lehrer. Jetzt erklärt das vielleicht auch das Wort Amt nicht. Also man hat ein Lehramt, weil man ja auch eine staatliche Schule repräsentiert, ein Amt, Zeugnisse ausstellt. Das ist wirklich eins der großen Dinge, die jetzt mich persönlich sehr wundern. Es gab die Französische Revolution, Gewaltenteilung, Exekutive, Legislative, Jurisdiktion. In der Schule hat sowas noch nicht stattgefunden. Lehrerinnen und Lehrer unterrichten, sie lehren, sie erziehen, sie prüfen in einer Person. Eigentlich eine unmögliche Aufgabe.
Ja, definitiv. Also die Anforderung an den Beruf, an die Profession, die ist sehr, sehr groß. Jetzt es sind Dinge, die dazugekommen sind, sowas wie Krisen, das ist sowas wie die Klimakrise, wie Kriege, wie auch die künstliche Intelligenz, wie neue Formen von Wissensgenerierung wirken. Und da reicht es einfach nicht nur, dass man weiß, einerseits Bescheid um das Wissen an sich, sondern man muss natürlich wissen, wie man diese ganzen Faktoren, die da von außen auch dazukommen, das Ganze beeinflussen. Und da, glaube ich, ist es eigentlich schwieriger geworden im Vergleich vielleicht noch zu 15, 20 Jahren, aber insbesondere wahrscheinlich im Vergleich zu 50, 60 Jahren, dass jetzt alles in einer Person diese ganzen Fähigkeiten, diese ganzen Kompetenzen zu vereinen, also sowohl fachliches Wissen, Didaktik, als auch dieses, wie passiert Lernen und Lernen, zu vereinen.
Und das Krisenwissen und das künstliche Intelligenzwissen und Können.
Ja.
Aber ich meine, vielleicht wird es spannender. Weil wenn Sie das als Teil der Lehramtsausbildung neu machen, in diesem Kompetenzfeld Schule, kann das ja helfen, die Dinge besser zu betrachten, wenn Krisen Teil des Denkens sind. Auch im Physikunterricht, sage ich jetzt.
Also die Idee ist, dass wir schon auch zukunftssichere Kompetenzen vermitteln.
Zukunftsfreundliche Kompetenzen.
Ja, definitiv. Das heißt, wir wissen ja noch nicht, was die Zukunft bringt, auch welche Entwicklungen, und dass wir jetzt quasi Lehrpersonen ausbilden, die insbesondere vorbereitet sind, wenn sich Dinge ändern, ist, glaube ich, notwendig, weil wenn wir nämlich von vorne starten müssten, müssten wir wieder ein neues Curriculum entwickeln, müssten die Leute wieder neu ausbilden, die müssen dann ins Feld, und bis sich im Feld was verändert, kann das 15, 20 Jahre dauern. Das heißt, wir müssen Kompetenzen vermitteln, die eigentlich in die Zukunft blicken und die flexibles Handeln ermöglichen.
Und dass man da immer ein bisschen hinten ist, wenn man zum Beispiel dieses Thema Multikulturalität, das wurde ja auch dann zur Interkulturalität und zur Transkulturalität, also eine Vermischung, Vermengung der Kulturen, es wird wahrscheinlich in einigen Jahren auch noch was anderes, Neues geben. Diese Themen der Dekolonialisierung der Wissenschaften wird auch in die Schule kommen, dass man also diese stark europäisch expandierende Sicht relativiert und in das Normale, in das Denken einfließen lässt. Dass man da immer ein bisschen hinten ist, wenn man etwas ändert, ist eigentlich klar. Die Frage wäre aber, haben Sie jetzt schon genug Leute, die das unterrichten an Ihre Lehramtsstudierenden?
Also in vielen Bereichen würde ich sagen, ja. In bestimmten Bereichen passiert da aber auch gerade eine Professionalisierung bei den Hochschullehrenden. Das heißt, insbesondere bei der sprachlichen Bildung und der inklusiven Pädagogik ist das jetzt nicht so, dass die Personen, die rein Fachinhalte lehren, sich mit diesen Dingen, insbesondere im Kontext von Schule, schon so stark beschäftigt haben. Und das wird da jetzt auch einfließen. Das heißt, es gibt gerade auch eine Professionalisierungsinitiative, dass diese Dinge auch wirklich auch in diese Fachinhalte mit reinkommen und nicht nur bei diesem pädagogischen Wissen und in der Fachdidaktik beheimatet bleiben. Wo es auch noch Bereiche gibt, wo natürlich man jetzt als Bildungswissenschaftler das noch nicht weiß, ist sowas wie Schul- und Dienstrecht. Das heißt, es sind auch Bereiche, die jetzt explizit im Studium vorkommen. Die waren früher nicht dabei. Aber da holt man sich die Expertise aus den Rechtswissenschaften. Das heißt, da gibt es dann Personen, die von dort das dann anbieten. Aber ja, also es gibt natürlich Herausforderungen auch für die Hochschullehrenden.
Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs das Wort Struktur verwendet als Begriff der Ordnung. Wie ist denn das eigentlich? Plant so ein Curriculum eigentlich dann nicht sehr ordnungsliebende Lehrerinnen und Lehrer aus, die sich an die Regeln halten? Gibt es irgendwo einen Programmpunkt für Revolution? Wie verändere ich die Schule?
Ja, das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Also es gibt natürlich schon viele Dinge, die sind vorgegeben. Es gibt wahrscheinlich nicht so viele Freiheitsgrade, wo man sich jetzt im Studium selber Schwerpunkte suchen kann. Aber es gibt, glaube ich, schon Orte im Studium, wo dieses Denken über Grenzen hinweg schon auch seinen Platz hat. Ich glaube, dass solche Räume nicht immer vorgegeben sein müssen. Ich glaube, dass man sich solche Räume auch schaffen kann, dass sehr oft die Stimulierung im Studium kommt, sich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen, dass man aber im Normalfall dort ja auch nicht Halt macht, sondern auch dann grundsätzlich auch noch weitere Fragen stellen soll. Das heißt, ein gutes Studium wirft viele Fragen auf, auf die man vielleicht für manche schon Antworten hat, für manche noch nicht, oder wo man anhand von wieder neuen Fragen vielleicht auf Aspekte kommt, die man zukünftig verändern kann, auf die man angehen kann. Ja? Also die gibt's. Wobei ich trotzdem glaube, dass es zuerst ein gewisses Fundament braucht und erst auf Basis von diesem Fundament kann man dann wieder neue Fragen entwickeln. Und ein gutes Studium wirft Fragen auf.
Sie haben eine Liste an Reisezielen neben Ihrer Publikationsliste auf der Homepage der Universität, Marco und Tour. Und da kommen jedes Jahr so 6 neue Länder dazu, die letzten 20 Jahre. Was mich aber beeindruckt oder was beeindruckend ist an dieser Liste ist, dass Sie die Länder in Ihrer jeweiligen Landessprache geschrieben haben. Also Sie schreiben nicht Kroatien, sondern Hrvatska. Sie schreiben nicht Griechenland, sondern Ellas. Warum machen Sie das?
Also wenn ich mich auf die Reise begebe, versuche ich mich eigentlich immer dort, wo ich hinkomme, möglichst schnell zu akklimatisieren. Und dazu braucht es eigentlich so ein bisschen Basiswissen. Das heißt, ich versuche ein paar Wörter in der Sprache zu lernen, versuche auch irgendwie kulturelle Besonderheiten irgendwie zu identifizieren und versuche mich da eigentlich ganz gut anzupassen, weil ich gelernt habe, in dem Moment, wo man wohin kommt und wenn man irgendwie Respekt zeigt für die jeweilige Kultur, dann ist auch das Ankommen viel einfacher. Man schafft es irgendwie, Kontakte mit Personen, mit Einheimischen leichter zu finden. Und da habe ich eine gewisse wahrscheinlich Sensibilität entwickelt, dass es halt wichtig ist, dass man auf diese Dinge eingeht.
Und das klingt für mich nach Annäherung an Schülerinnen und Schüler. Dieses Schauen, woher sie kommen und das dann Teil der Geschichte zu machen, das ist anders gesehen, wie man das vielleicht vor 30 Jahren gesehen hätte, wo sich die Kinder anpassen müssen an das, was man ihnen vorhält. Ja, es gibt Lehrer, die sagen, und die sagen das ernsthaft, sie haben das meiste für ihre Ausbildung in der Hundeschule gelernt. Und zwar nicht die Hundeschule, die wir so schnell jetzt damit verbinden, mit Kommandos, sondern positive Bestärkung, Individualisierung der Lernwege, Diagnostizieren des jeweiligen Könnens in einer äußerst heterogenen Gruppe. Der Dackel ist anders wie der Windhund. Da wird das Hindernis ein bisschen tiefer gelegt. Anpassen und die Hundeschullehrerin macht sich zu Beginn jeder Stunde einen kurzen Überblick, wie geht's diesem Hund und seinem Herrchen, seinem Frauchen, also von der Situation. Sie sagt, sie braucht eine Split Second dafür, aber das ist wichtig. Kann man das auch im neuen Lehrplan lernen?
Ja, also ich habe jetzt alles, was Sie gesagt haben, auch sofort wiedergefunden in dem neuen Curriculum. Würde ich definitiv so sehen. Ja? Also
und auch klare Regeln übrigens. Wann wird gespielt, wann wird gelernt?
Ja.
Und wer hält diese Regeln ein und wer sorgt dafür, dass sie eingehalten werden?
Das gehört dazu, dass die Regeln klar sind. Also die muss man vorher aufstellen, aber die muss man zum Beispiel nicht allein aufstellen. Man kann auch gemeinsam in der Klasse festlegen, was sind unsere Regeln. Und wenn alle mitmachen und wenn alle die gemeinsam beschlossen haben, dann ist es auch leichter, dass man sich daran hält, weil dann ist es auch sein eigenes. Und in dem Moment passen die auch mehr auf. Das heißt, es passiert dann weniger Vandalismus, die Sachen sind sauberer. Und das kann man eigentlich schon sehr früh im Studium lernen, wie das passiert. Ja? Also Partizipation, Einbindung, natürlich unter klaren Regeln und Voraussetzungen. Aber das ist auch etwas, was auch in der neuen Ausbildung jetzt Teil ist.
Wie ist denn eigentlich das Zielpublikum für Lehramt heute? Ich kann mich erinnern, dass unser Turnprofessor war bei der SS, der hat bei der Napola gelernt und wir standen Habt 8 und Ruth. Das war eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern aus dieser Zeit. Ich glaube, unter Kreisky waren es dann auch die Möglichkeit, aus Arbeiterfamilien die erste akademische Ausbildung für deren Kinder war oft auch das Lehramt. Wer studiert heute Lehramt?
Es ist heute sehr heterogen, sowohl kulturell, aber auch vom sozioökonomischen Hintergrund, vom Bildungshintergrund, auch Stadt-Land. Also ich glaube, das ist etwas, was sich total durchmischt hat. Interessant ist für mich dann als Psychologe auch ein bisschen, was sind die Motive? Also nicht nur, woher kommen die, sondern auch, warum wollen sie das machen? Und da gibt es eigentlich so 3 Kernmotive. Und ein, das ganz, ganz stark ist ein soziales Motiv. Man will jungen Menschen helfen, die unterstützen, denen etwas beibringen. Nicht so sehr ein Motiv ist das Finanzielle. Also es geht nicht darum, dass man jetzt Karriere macht oder viel Geld verdient. Was aber auch wichtig ist, ist sowas schon eine Art von fachliches Wissen zu erwerben. Also dieses Motiv ist schon auch da. Ich werde mich irgendwo in einem bestimmten Bereich vertiefen. Es ist sehr, sehr breiter, also sehr viel diverser geworden. Und was sie alle ein bisschen vereint ist, dass sie schon ähnliche Motive haben, warum sie das eigentlich machen wollen.
Und unterscheiden sich diese verschiedenen Verbünde inhaltlich in Ihren Lehramtsausbildungen? Werde ich in Verbundregion Mitte, also in Oberösterreich-Salzburg oder in Südost, Burgenland, Kärnten, Steiermark oder West, Tirol-Vorarlberg, anders Lehramt studieren?
Also es gibt gesetzliche Vorgaben, das heißt, die Spielräume sind nicht zu groß. Die Ausgestaltung gibt es bestimmte Freiheitsgrade, aber ich hätte gesagt, insgesamt, glaube ich, ist der Unterschied nicht sehr groß.
Herr Professor Lüftenecker, Sie haben uns eingeladen, Dimensionen Open Space am Donnerstag über die Lehramtsausbildung neu aus erster Hand, aus erstem Mund zu erfahren. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.